Und die Leute, die dann dort hingekommen sind, haben sich mit allem, was sie zur Verfügung gehabt haben, bemüht, zuerst also das Auto im Wasser umzudrehen und haben dann leider Gottes ja, wenig Erfolg gehabt mit ihren Bemühungen. Und das war dann das Furchtbare, die waren so betroffen, weil sie, man sucht dann den Fehler doch auch bei sich, waren wir zu langsam. Und ich war dann als Peer dort und habe dann mit, also das waren sehr, sehr junge Feuerwehrkameraden, mit denen habe ich Einzelgespräche gehabt und dann ein Gruppengespräch. Und da ist das schlechte Gewissen an oberster Stelle gestanden. Ich habe ihnen dann nur vorgerechnet, Leute, es konnte sich nicht ausgehen.
Feuerwehrmänner kennt man. Es gibt einige von ihnen, die meisten in der Freiwilligen Feuerwehr im ländlichen Raum. Feuerwehrfrauen hingegen, das ist schon eher eine Seltenheit. Und zum Glück hat ihre Geschichte zu mir gefunden. Denn in dieser Podcast-Folge spreche ich mit Johanna Milz-Lechner. Sie ist Feuerwehrfrau und war jahrzehntelang im aktiven Dienst. Was sie erlebt hat, hört ihr jetzt. Mein Name ist Stefanie Rausch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gefragten Frau.
Die Gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
Johanna, wo sind wir hier gerade?
Wir sitzen hier im Feuerwehrhaus Lengfelden. Lengfelden ist ein Löschzug der Ortsfeuerwehr Bergheim. Bergheim hat mehrere Löschzüge und so setzt sich dann die Ortsfeuerwehr zusammen.
Und wer jetzt vielleicht im Hintergrund schon ein paar kleine Geräusche hört, das Feuerwehrhaus, also das Zeughaus, ist auch untertags eben belegt oder belebt. Und deshalb möchte ich etwaige Störgeräusche oder Hintergrundgeräusche schon mal entschuldigen. Johanna, wieso sind wir heute hier und was verbindet dich mit dem Ort?
Lengfelden ist der Wohnort meiner Großeltern. Mein Großvater, väterlicherseits, war Gründungsmitglied der Feuerwehr Lengfelden. Die ist 1902 gegründet worden und er hätte sich wahrscheinlich nicht, hätte nie geglaubt, dass eine Enkelin irgendwo in seine Fußstapfen je treten wird. Ich habe immer schon einen tiefen Bezug zu Lengfelden gehabt und durch viele, viele Zufälle ist dann die Verbindung zu der Feuerwehr gekommen.
Du bist heute nicht mehr im aktiven Dienst, mittlerweile bist du pensioniert, arbeitest aber noch im Funkdienst, wie ich erfahren habe. Was sind deine Aufgaben genau?
Wir haben hier im Feuerwehrhaus Funkzentrale. Wir haben auch in den Fahrzeugen Fahrzeugfunk. Aber verschiedene Sachen, wie zum Beispiel die Sirenenprobe am Samstag. Samstagmittag werden immer Sirenen erprobt, ob sie funktionieren. Die finden, also die Überprüfung findet immer im Funkraum statt. Also das wird besetzt am Samstag, der Funkraum. Und dann wird von einer Zentrale, wird dann abgefragt, ob die Sirene funktioniert hat.
Und das machst du zum Beispiel?
Nicht immer, aber das ist aufgeteilt, damit es nicht einen Kameraden trifft, sondern es trifft jeden Samstag jemand anderen, aber immer wieder halt dann ja, die gleichen oder auch mich.
Funk spielt ja nicht nur bei der Sirenenprobe eine Rolle, sondern auch bei Einsätzen. Inwieweit bist du noch in Einsätze involviert oder eingebunden?
Ich bin jetzt über 70 Jahre. Das ist sozusagen die Schallmauer. Also mit 70 Jahren quittiert man seinen aktiven Dienst. Das heißt, ich fahre überhaupt nicht mehr in einen Einsatz mit. Hängt auch mit der Versicherung zusammen. Ich würde dann auch nicht versichert sein mehr nach der 70-Jahre-Grenze.
Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du zur Feuerwehr gekommen bist?
Jetzt ist es ein bisschen eine ulkige Geschichte. Mein Elternhaus ist unmittelbarer Anrainer der Feuerwehr, also jetzt. Damals war es so, dass das Grundstück noch leer war und ein Feuerwehrhaus errichtet wurde hier. Und mein Vater hat da immer, war interessiert in der Erbauung dieses Hauses und ist dann mal irgendwie in ein Gespräch mit dem damaligen Löschzugskommandanten gekommen. Und der hat ihm dann gesagt, jetzt kriegen wir so ein schönes Haus und wir kriegen einen schönen Funkraum. Und es ist niemand bereit, den Funkraum zu besetzen, weil alle, wenn ein Einsatz hereinkommt und dann läuft, wollen alle in den Einsatz gehen und wir haben niemand für den Funkraum. Und mein Vater hat dann gesagt, er würde mit mir reden. Ich bin immer schon technikaffin gewesen. Und habe zu dieser Zeit damals, habe ich für eine Amateurfunkprüfung gelernt. Das wäre beim österreichischen Versuchssenderverband gewesen. Da muss man auch eine Prüfung ablegen, damit man ein Rufzeichen bekommt. Das hat mein Vater natürlich gewusst. Und dann hat er eben Funk und Funk, ja, könnte man es einmal fragen, also ob sie auch Feuerwehrfunk interessant findet. Und ja, ich habe interessant gefunden und bin dann einmal herübergekommen, einfach nur zu hören, wie Funkgespräche laufen. Es unterscheidet sich nämlich im Vielen vom Amateurfunk. Unter anderem auch, dass man keine Kopfhörer aufsetzen darf. Und die hat man dann einige Einsätze hier im Funkraum dann angehört, wie das Ganze läuft. Und dann ist gleich also mehr oder weniger eine große Feuerprobe gekommen. Das war ein riesen Einsatz, das war ein Brand in dem Werk Keindl. Das ist ein holzverarbeitender Betrieb. Das gehört zu Liefering, glaube ich, ich weiß es nicht. Jedenfalls war das so riesengroß, dass man enorme Mengen an Feuerwehren zusammengezogen hat. Und ich bin dann in der Nacht, das ist also einen Tag, eine Nacht und noch einen Tag gelaufen, und ich bin dann in der Nacht alleine im Funkraum gesessen und habe Blut geschwitzt. Und dann bin ich, also ich habe dann sofort die Erkenntnis gehabt, ich komme mit der Terminologie nicht ganz zurecht. Ich muss da wesentlich mehr lernen, damit ich das auch verstehe, was die Leute am Funk sprechen. Es gibt Bezeichnungen für die Fahrzeuge und es gibt Abkürzungen. Es gibt Verschiedenes, das einfach, ja, das man wissen muss. Weil sonst steht man bald einmal daneben und versteht nichts mehr. Und dann habe ich mich entschlossen, um eben das zu lernen, ich gehe in eine Funkausbildung an die Landesfeuerwehrschule. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann auch eine zweite Funklehrgang gemacht und hinterher gleich ein Funkleistungsabzeichen in Bronze. Ja, das waren die Anfänge des Feuerwehrfunks von mir.
Wie ist es dann weitergegangen? Bist du auch aktiv mit deinen Kollegen bei Einsätzen mitgefahren?
Also äußerst selten. Ich habe dann, da ist etwas anderes dann noch dazwischen gekommen. Es ist so, das muss ich jetzt ein bisschen erklären, die Feuerwehr ist in verschiedenen Ebenen aufgebaut. Hier jetzt Bergheim, Lengfelden, das nennt man Ortsebene. Unmittelbar darüber ist eine Abschnittsebene. Das sind 11 Feuerwehren des nördlichen Flachgaus. Da gehört auch Nussdorf dazu. Und über dieser Ebene ist dann eine Bezirksebene und dann eine Landesebene. Und ich war dann bei den Funkleistungsbewerben bin ich dann in ein Gespräch gekommen mit den damaligen Abschnittskommandanten des Abschnittes 1, Flachgau. Und der hat mich dann in der Dienststelle kontaktiert und hat mich gefragt, ob ich Sachbearbeiter im Abschnitt 1 werden möchte, da sein Sachbearbeiter verstorben ist, kurzfristig. Also Sachbearbeiter ist Schriftführer gewesen im Abschnitt. Und ich habe das dann angenommen und habe dann 20 Jahre als Sachbearbeiter im Abschnitt gearbeitet.
Als Frau war es ja sicher nicht einfach, in so eine Männerdomäne einzudringen. Was hast du da so erlebt?
Also ich muss vorausschicken, hier vor Ort. Also ich habe einen großen Vorteil gehabt, dass ich nimmer mehr eine sehr, sehr junge Frau war. Ich war etwas über 30, als ich in der Feuerwehr begonnen habe. Und habe natürlich also schon Erfahrungen aus dem Berufsleben mitgebracht, wie man also, mit Kollegen umgeht. Und ich habe hier am Ort nur Wertschätzung erfahren. Also es ist mir gegenüber nie irgendwelche Witze oder Zoten oder ja, was auch immer sein könnte, war nie der Fall. Schwierig ist es dann erst geworden auf Abschnittsebene, weil es, also diese Arbeit im Abschnitt war natürlich mit einem höheren Dienstgrad behaftet, wenn man das jetzt so sagen darf. Und da ist man wirklich, also einige Male sind wir da also wirklich ja schon fast bösartige Kommentare sind hinter meinem Rücken so gefallen, so dass jetzt jeder Trottel schon das werden kann. Also das war schon manchmal nicht so einfach.
Hat es Mut gebraucht, dann trotzdem zu bleiben?
Mut? Also ich würde sagen, eine Ölhaut. Also irgendwie, ich wusste, ich wollte das machen. Und ich habe dann diese Kommentare zwar gehört, ich habe das aber so außen herunterrinnen lassen, weil ich mir gedacht habe, also ja, also ich möchte mich da nicht irgendwie auf so eine Art und Weise vertreiben lassen.
Was hat sich dann im Laufe der Jahre, dann seit du eingetreten bist, verändert hinsichtlich des Männer- und Frauenverhältnisses und auch dieser Dinge, die du jetzt gerade beschrieben hast?
Es ist, also bei uns hier, also ich spreche hier von der Ortsfeuerwehr, da hat sich dann, also speziell jetzt bei uns im Löschzug Lengfeld, da hat sich eines ergeben, dass sich einige Töchter von Feuerwehrkameraden sich dann gesagt haben, das probiere ich auch aus. Und ich habe da etwas losgetreten, wir haben dann ja relativ viele Mädels dann plötzlich in der Feuerwehr gehabt, die sich dann getraut haben, das zu machen und die in die Feuerwehr gekommen sind. Die haben natürlich also ein paar Nachteile gehabt, dass natürlich eher junge Frauen waren. Und die sind dann schon, ich meine, sie sind nicht ungut behandelt worden, aber sie sind dann schon teilweise ein bisschen gepflanzt worden. Und das muss man natürlich, ja, das muss man aushalten können. Also das muss man sich überlegen, wenn man so einen Schritt in einer doch einer Männerdomäne macht.
Denkst du, dass es mit diesem Mehrwerden an Frauen irgendwann sich auch ändert, dass es vielleicht normaler wird, dass es auch mehr Feuerwehrfrauen gibt oder sich das annähernd ausgleicht zwischen Männern und Frauen?
Also es hat sie, in meinen Augen hat sie innerhalb der Landesfeuerwehr hat sich sehr, sehr viel verändert. Als ich begonnen habe, sind wir, ja, das hat man auf eine Hand gebracht. Ich glaube, wir waren zu zweit in Salzburg. Und da waren natürlich auch also die ganzen Rahmenbedingungen eigentlich noch nicht da. Als ich das erste Mal also zu dem Funkkurs gekommen bin, habe ich also noch keine eigene Uniform, also Übungsuniform gehabt. Die habe ich dann ausgefasst, so wie beim Militär. Und dann ist die große Frage gekommen, man hatte keine Damentoilette. Und die große, das große Problem war die Umkleide. Und man wollte mich also natürlich nicht in die Umkleide der Männer hineinlassen, weil die sind da zu 20. in der Unterhose drinnen gestanden. Wäre schon ein bisschen blöd gewesen. Und dann hat man gegrübelt und gleich eine kongeniale Idee gefunden. Und die Idee war die Behindertentoilette. Ich habe mich eigentlich auf der Behindertentoilette sehr wohl gefühlt, muss ich sagen. Und doch ab diesem Zeitpunkt, da sind immer mehr Frauen in die Feuerwehr eingetreten. Dann hat die Feuerwehr, der Landesfeuerwehrverband, hat dann also natürlich Umkleide, Toiletten und das alles nachgerüstet. Und diese Nachrüstung ist auch also in den Feuerwehrhäusern vor Ort passiert. Also da ist dann schon sozusagen also die ganzen Voraussetzungen irgendwie, dass man da so ein friedliches Nebeneinander dann schafft und nicht dann kreisch und da irgendwie solche Sachen generiert. Also das ist dann geschaffen worden. Das ist relativ schnell gegangen, muss ich sagen.
Gibt es Einsätze, die du miterlebt hast, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
Ja, gibt es einige. Ich habe dann nämlich angeschlossen eine Ausbildung, das war einfach, weil ich immer irgendwie in Psychologie auch interessiert war, hat es eine Ausbildung gegeben, die heißt PEER und das ist eine Kameradschaftshilfe. Das ist, war in Anlehnung an das, was das Rote Kreuz macht, die sich dann bei schwierigen oder tödlichen Unfällen um die Angehörigen kümmern. Sind die Peers innerhalb der Feuerwehr, die kümmern sich um die eigenen Kameraden. Das ist also, weil man also die Interner als Feuerwehrangehöriger gut kennt und einschätzen kann. Und man kennt auch also Kameraden dann irgendwie, die man dann einschätzen kann, also wie reagieren sie auf solche Sachen. Und ich habe als Peer, ich war bei diesem Einsatz nicht, also wie es passiert ist, ich war dann erst später in der Feuerwehr Nussdorf und war wirklich ein Unfall, der mich bis heute schwer berührt. Das waren vier junge Frauen, die von einem, also ich weiß es nicht, jedenfalls von einem Fest nach Hause gefahren sind und auf eine ableitende Leitschiene draufgekommen sind und die sind mit ihrem Fahrzeug kopfüber in die Eichen gefallen und das Fahrzeug ist am Dach in der Eichen liegen geblieben. Und die junge Frau, die das Fahrzeug gelenkt hat, hat das Mobiltelefon verloren, ist aber aus dem Fahrzeug noch herausgekommen, musste aber dann also zu einem nächstgelegenen Haus flüchten oder laufen, hat aber dort sich nicht artikulieren können. Jetzt sind die zuerst auf ihr Schreien mitgelaufen zur Unfallstelle, haben dann gesehen, dass sie ein Telefon brauchen und haben wieder zurücklaufen müssen. Jetzt ist dann man nennt das eine Alarmierungszeit. Das ist die Zeit, die läuft, bis ein Alarm abgesetzt wird an einer Einsatzorganisation. Jetzt ist die Alarmierungszeit relativ lange und dann kommt die Ausrückezeit. Die Ausrückezeit ist diejenige Zeit, die vergeht, wenn in der Feuerwehr ein Alarm jetzt aufläuft. Das Feuerwehrhaus ist ja nicht ständig besetzt. Das heißt also, die Leute müssen dann, je nachdem, wie sie alarmiert werden, über die Sirene, über einen Pager, je nachdem, was für System läuft, müssen dann erst von zu Hause oder vom Arbeitsplatz in das Feuerwehrhaus einrücken, müssen sich dort umkleiden, in die, also Einsatzuniform, Stiefel, alles, Helm, alles, was dazugehört. Und dann dürfen sie also erst ausfahren, wenn eine komplette Fahrzeugbesatzung zusammen ist. Das ist dann, und wenn sie dann ausfahren aus dem Haus, dann ist das war Ausrückezeit. Jetzt ist in diesem Fall in Nussdorf, ist also die Alarmierungszeit und die Ausrückezeit relativ lange gewesen. Ist aber nicht an der Ausrückezeit gelegen, leider Gottes. Und die Leute, die dann dort hingekommen sind, haben sich mit allem, was sie zur Verfügung gehabt haben, bemüht, zuerst also das Auto im Wasser umzudrehen und haben dann leider Gottes ja, wenig Erfolg gehabt mit ihren Bemühungen. Und das war dann das Furchtbare, die waren so betroffen, weil sie, man sucht dann den Fehler doch auch bei sich, waren wir zu langsam. Und ich war dann als Peer dort und habe dann mit, also das waren sehr, sehr junge Feuerwehrkameraden, mit denen habe ich Einzelgespräche gehabt und dann ein Gruppengespräch. Und da ist das schlechte Gewissen an oberster Stelle gestanden. Ich habe ihnen dann nur vorgerechnet, Leute, es konnte sich nicht ausgehen, weil das Gehirn vertragt 4 Minuten ohne Sauerstoff. Und die 4 Minuten, die waren schon vorbei in der Alarmierungszeit locker. Und also das ist sehr, sehr schwierig, dann mit diesen Leuten reden. Und ja, die waren wirklich vom schlechten Gewissen, waren die wirklich fast zerfressen.
Ja, das, also da muss ich dazu sagen, Nussdorf ist mein Heimatort. Und das hat irgendwo auch den ganzen Ort erschüttert,
ja,
dieser Unfall. Glaube. Also der war recht furchtbar und bis heute steht an der Stelle, wo das war, noch ein Kreuz mit den Namen. Und sehr oft, wenn ich da vorbeifahre, sehe ich, dass Kerzen angezündet werden.
Ja.
Immer
ja.
wieder. Also das ist bis heute sehr in den Köpfen der Menschen und natürlich auch in den Angehörigen verankert.
Ja.
Und das kann ich mir vorstellen, dass das ja, extrem schwierig ist, sowas mit anzusehen, aber ich stelle es mir genauso schwierig vor, den Kollegen dann eine andere Sichtweise zu vermitteln und ihnen zu sagen, hey, es ist nicht eure Schuld und dass das aber auch ankommt.
Ja, also das muss ich sagen, das war wirklich sehr, sehr schwierig. Es ist vor allem also eines gewesen, das waren sehr, sehr junge Kameraden. Und ich glaube, also je jünger das man ist, desto ferner steht einem der Tod. Und also ich habe so das Gefühl gehabt, manche waren vorher so der Meinung, ich bin eigentlich unsterblich. Und das war speziell für diese ganz jungen Leute so ein Schlag. Und dann waren auch, also das hat man dann hinterher vom Rotkreuzer Kamerad erzählt, dass die dort gestanden sind, wie dann also die Frauen geborgen waren. Das war ungläubig, dass die tot waren. Also die haben das einfach, die haben das nicht glauben können, wollen, was auch immer.
Wenn du so erzählst, wird klar, dass die Feuerwehr nicht nur zum Brandlöschen da ist, sondern auch ganz viele andere Aufgaben hat. Eben auch Verkehrsunfälle zu managen. Oft ist die Feuerwehr die erste Blaulichtorganisation, die zu einem Unfall hinkommt. Was sind denn überhaupt gesamt gesehen die Aufgaben der Feuerwehr?
Ja, also natürlich von Feuerwehr an erster Stelle Brandeinsätze, obwohl das prozentual nimmer mehr an erster Stelle steht. Und dann technische Einsätze. Also wir holen auch Leute aus steckengebliebenen Liften zum Beispiel. Und dann natürlich Verkehrsunfälle, die, also wir sind da an einer relativ befahrenen Strecke, das ist die B156, und die Verkehrsunfälle, also die stehen da schon also sehr weit oben. Ja, was haben wir denn noch? Also wir müssen natürlich also Übungen abhalten, weil das technische Gerät muss immer wieder mal beübt werden, damit man mit den Sachen auch umgehen kann. Da kommt auch immer wieder was Neues dazu. Und da darf man sich dann also nicht irgendwie Unwissenheit erlauben. Mhm. Und das ist bei den Freiwilligen natürlich insofern freiwillig, aber wir müssen also annähernd das Niveau der Berufsfeuerwehr halten. Weil also, ja, lächerlich machen wir uns da sicher nicht.
Das Niveau der Berufsfeuerwehr, also gutes Stichwort. Berufsfeuerwehr gibt es in der Stadt Salzburg bei uns. Die ist aber zahlenmäßig von den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr im ganzen Bundesland, die verteilt ist, sehr stark unterlegen. Also die Freiwillige Feuerwehr, wo auch du Mitglied bist, die ist ja eigentlich so am Land die wirklich dann die Einsätze fährt.
Ja, sicher. Wir sind durch die Zeugstätten, dass jeder Ort oder nicht jeder Ort, aber jeder größere Ort also in Österreich hat ein Feuerwehrhaus. Und da ist natürlich dann, also sind die Wegestrecken sind relativ kurz, sind kürzer, wie zum Beispiel also oft bei dem Roten Kreuz. Rotes Kreuz hat auch Schwerpunkte, aber teilweise weiter zum Fahren als die Feuerwehren. Also die Feuerwehren sind sicher immer die am nächsten dran sind und manchmal oder sehr oft früher da sind.
Das heißt, die Feuerwehr am Land ist extrem wichtig und baut aber gleichzeitig auf Menschen, die das freiwillig machen, oder? Also ihr bekommt dafür nichts gezahlt.
Nein, das ist reines Ehrenamt. Ist reines Ehrenamt. Man muss sagen, also die Feuerwehren sind ja ursprünglich entstanden aus einer bäuerlichen Überlegung, dass die Gehöfte oder die Landwirte sozusagen als Selbsthilfe aufgebaut haben. Weil wenn es da gebrannt hat, dann waren die Schäden unheimlich. Weil es waren also diese, was man dann geschaffen hat, an Brandabschnitten und an Sicherheitseinrichtungen mit Sprinkleranlagen und. Das hat es ja alles nicht gegeben. Und diese Landwirte haben sie in der Vergangenheit gesehen, einmal zusammengeschlossen zu den ersten Löschgruppen. Und angeschlossen haben sie dann kleinere Betriebe, so wie in Lengfelden, war eine Pappendeckelfabrik, also Pappefabrik, die haben Pappe erzeugt. Und die haben dann die Pappe zum Trocknen aufgehängt, aber in großen Massen. Und die haben natürlich auch große Bedenken gehabt, wenn da ein Brand ausbricht, dann ist das ein Totalschaden. Und die waren interessiert, dass da natürlich irgendwelche Löschgruppen gegründet worden sind, die dann das also schnell bekämpfen können. Mein Großvater war zum Beispiel, der war Arbeiter in dieser besagten Pappenfabrik hier in Lengfelden. Und da hat der Verwalter dieser Fabrik, hat dann also Arbeiter, die eben in dem Bereich gearbeitet haben, die hat er herangezogen und die waren dann also die ersten Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr.
Findest du, dass eure Arbeit in der Gesellschaft genug gesehen und auch gewürdigt wird?
Doch, das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Es ist nur eines ist natürlich immer wieder, was wir irgendwie hören. wir haben einen relativ, also einen sehr modernen Fuhrpark. Mhm. Und der wird auch so im 20-Jahre-Bereich jetzt ungefähr, wird das ausgetauscht, dass die Fahrzeuge, die jetzt ungefähr 20 Jahre alt sind, dann ersetzt werden mit neuen. Und diese Fahrzeuge, die werden immer teurer. Und das geht also in den Millionenbereich. Und das ist dann schon etwas, was man manchmal also zu hören kriegt, dass das schon sehr, sehr teuer ist. Wir hier in der Gemeinde, wir haben also da einen großen Rückhalt in der Gemeinde, also von Seiten der Gemeindevertretung des Bürgermeisters. Aber das ist nicht überall so, glaube ich. Weil die Sachen sind wirklich, ja, die sind wirklich extrem teuer.
Aber auch notwendig im Endeffekt.
Ja, natürlich, natürlich. Aber man kann speziell jetzt bei uns argumentieren, dass in einem relativ kleinen Bereich stehen also vier Feuerwehrhäuser, die sicher unterschiedlich bestückt sind von den Fahrzeugen. Aber da kriegt man dann schon zu hören, ist das wirklich notwendig, dass das so viele und so viele rote Auto? Also das hört man schon ab und zu. Aber sonst muss ich sagen, ist der Rückhalt sehr groß, würde ich als sehr groß bezeichnen.
Von großem Rückhalt haben wir auch im Frühling schon berichtet. Und zwar ging es da speziell um die Feuerwehrjugend, die in manchen Orten, zumindest im Bundesland Salzburg, einen regelrechten Boom hat. Da gab es sogar Wartelisten. Woran liegt es, dass so viele junge Menschen zur Feuerwehr wollen? Was glaubst du?
Also wir haben das so gemacht. Wir sind in die Schulen gegangen und haben uns dort als Feuerwehr mal präsentiert und haben die jungen Leute dann eingeladen, ins Feuerwehrhaus zu kommen, sich das anzusehen. Und da kann man nicht nur Buben, sondern da kann man auch Mädchen begeistern, die dann irgendwie sagen, ja, da möchte ich mitmachen. Und das geht dann, also mit 10 Jahren geht das an. Also ab 10 Jahren kann man die Jugendlichen nehmen. Und in der Jugendfeuerwehr sind, also die Jugendfeuerwehren leiten die Kameraden, die machen das nicht tierisch ernst, sondern das ist spielerisch. Und dort ist es auch lustig. Und da gibt es dann auch also so diverse Jugendlager und dann natürlich auch Wettbewerbe, wo die Jugendlichen dann schon also so Auszeichnungen irgendwie einheimsen können. Und also in der Jugendfeuerwehr, also zumindest bei uns, ist eigentlich immer irgendwie ja, relativ lustig und hat einen großen Freizeitwert. Die Grenze ist dann 15 Jahre. Also ab 15 können wir die Jugendlichen in den normalen Kader übernehmen. Und da werden auch einige übernommen. Und dann kommt aber der große Feind, die sind nämlich die Diskotheken. Sobald die Jugendlichen in dieses Disco-Alter kommen, ja, da haben wir dann einen großen Schwund in der, nicht nur in der Jugendfeuerwehr, sondern auch in der Feuerwehr, in dem Bereich 15, 16, 17, 18 Jahre. Manchmal erinnern sie sich dann, wenn sie ein bisschen aus dem Disco-Alter heraus sind, erinnern sie sich dann, ha, da war doch was, und die kommen dann wirklich wieder. Ist aber ja eher dünne, dünn gesät.
Ich erinnere mich an einen Satz, den du jetzt während des Gesprächs gesagt hast, und zwar als ein Kollege dann über dich sagte, jetzt kann eh schon jeder Trottel quasi bei der Feuerwehr dabei sein. Was braucht es denn überhaupt, um bei der Feuerwehr dabei zu sein? Welche Fähigkeiten, sei es jetzt körperlich oder mental, braucht man? Und Kann man das überhaupt am Geschlecht festmachen?
Also ich würde sagen, am Geschlecht kann man es nicht festmachen. Weil es hat einen Landeskommandanten gegeben, der hat Somfi geheißen, und der hat gesagt, dass ein Uhrwerk, das funktioniert, braucht viele Zahnräder, große, kleine, ganz kleine. Und wichtig ist, dass die ineinander laufen und dann funktioniert das. Jetzt, um auf die Feuerwehr zu kommen, es muss nicht jeder der Joe Riegel sein, der sozusagen solche Muskelpakete hat, dass er in der Feuerwehr etwas leisten kann. Es gehört, die Feuerwehr ist ein großes Ganzes mit vielen Teilgebieten, wo sich jede Frau, jeder Mann, ein Mann, ob er groß, klein und zart ist oder eine Frau, ganz, wenn das Interesse da ist, ich finde, dann findet man sicherlich ein Eck, wo man etwas leisten kann in der Feuerwehr, das für das große Ganze wichtig ist. Und Körperkraft, jetzt weil du das angesprochen hast, also das Körperkraft, natürlich ist das auch wichtig. Es ist auch wichtig, dass man sozusagen Gewerke hat, also Professionisten, Handwerker, die haben natürlich einen anderen Zugang, aber deswegen sind diese Leute jetzt zum Beispiel wie ich, der aus jetzt also als Schreibtischtiger, wenn man das jetzt mal so sagen darf, also der aus diesem Bereich kommt, aber man kann trotzdem etwas leisten für die Allgemeinheit. Also ich finde gerade, es ist wichtig für eine dörfliche Gemeinschaft, also nicht nur dörflich, sondern für eine Gemeinschaft, wenn sie viele verschiedene Leute dafür interessieren und wenn sie auch Freude haben, dann funktioniert das auch.
Wenn du jetzt auf die vergangenen Jahre zurückblickst, was hat die Feuerwehr für dich in deinem Leben, in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen und in deinem Denken und Fühlen verändert?
Also ich muss jetzt, also das ist jetzt rein persönlich. Also die Feuerwehr ist eigentlich das Beste, was mir passieren konnte. Einmal von Horizont erweitert. Also ich bin ein technisch affiner Mensch gewesen. Aber das war Erweiterung in dem Gebiet. Dann ist dazugekommen die ganze Information von Feuerwehrreisen. Ich wäre nie nach Brasilien gekommen. Ich wäre nie nach Südafrika gekommen. Ich wäre nie nach London gekommen, an den größten Flughafen, den man sich vorstellen kann. Das habe ich alles also mit Feuerwehrreisen erleben dürfen. Und ich meine, sehe ich als große Bereicherung für mein Leben. Also auch diese Horizonterweiterung, dass man sozusagen über den Tellerrand rausschaut oder auch schaut, wie funktionieren andere Feuerwehren. Und dass man dann sagt, wow, so ein Land irgendwie und so reich und trotzdem funktioniert es bei uns in dem kleinen Österreich besser. Und da war ich immer also wirklich frappiert. Also zum Beispiel, wir waren mit der Feuerwehr in New York, war also natürlich auch ein toll organisiertes Feuerwehrwesen. Aber ich muss sagen, da habe ich unser System als wesentlich wendiger und wesentlich die schneller auf was reagieren können empfunden. Also dann natürlich Länder wie in Brasilien, da hat die Feuerwehr einen derartig hohen Stellenwert gesellschaftlich. Die lassen zum Beispiel in diese Favelas, also in diese Armenviertel, die lassen keine Polizei rein, aber die Feuerwehrer lassen es rein. Also da hat die Feuerwehr so einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert. Also ich meine, sie hat in Österreich auch einen relativ hohen Stellenwert, aber so hoch wie zum Beispiel in Brasilien nicht. Weil das in Brasilien, da stehen die Feuerwehrleute all over. Kann man sich vorstellen, dass das total nahe zusammengebaut, zusammengewurstelt, wenn da irgendwas aufgeht an Bränden. Also da kann ihnen nur die Feuerwehr wirklich helfen, dass die nicht also unheimliche Todeszahlen haben.
Johanna, vielen Dank für dieses Gespräch, diese Einblicke in eine ganz andere Welt, wie ich finde, und auch in dein persönliches Leben.
Ja, ich sage auch danke.
Und wer jetzt gern noch eine Folge von unserem Podcast hören möchte, kann das gerne unter www.sn.at/podcasts machen und auf allen gängigen Podcast-Streaming-Plattformen. Wir freuen uns natürlich auch immer über Kritik, Anregungen und ja, generell Nachrichten von euch. Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Stefanie Rausch. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.